bin sehr beeindruckt von dem Interesse, was hier ist von Seiten der Gesellschaft und werde mich bemühen, Ihre Erwartungen in irgendeiner Weise zu erfüllen. Es gibt eigentlich heute wenig Druck, weil man im Grunde genommen in München gute Voraussetzungen hatte, frei zu forschen. Aber es ist so, dass ich auch gleich auf den Herrn Rüdiger Wesalowski eingehe, was man in der Vorklinik zeigen konnte, und deswegen die zwei Themen, muss in der Klinik irgendwie bewiesen werden. Also man kann diese Zellkulturexperimente machen und zeigen, Chemotherapie wird, die Wirkstoff wird gesteigert. Aber man muss natürlich zeigen, ob das auch wirklich in der Klinik hält. Das ist die erste Sache, die ich heute besprechen will. Und die zweite Sache ist, gibt es irgendwas, was der Professor Fittkau schon genannt hat, einen Punkt, wo er einmal diese Überlebenskurve brachte und sagte, komisch, ich mache eine lokale Therapie, gibt es denn doch vielleicht einen immunologischen Effekt, denn wie kann man denn erklären, dass Overall Survival besser sein soll, hypothetisch, wenn man eine lokale Therapie macht. Also ich habe mir jetzt als Steckenpferd ausgesucht, die Weichteilsarkome, auf die gehe ich jetzt im Einzelnen nicht ein, sondern ich zeige Ihnen nur, dass dieses Stadium 3 gekennzeichnet ist durch ein Grading, was ganz festgelegt wird, das heißt, das sind die aggressiven Tumoren und dass die Tumorgröße immer, wie Sie oben lesen können, größer 5 cm ist und dass sogar Lymphknoten regional befallen sein können. Also ich rede nur über Stadium 3 dieser Weichteilsarkome im Erwachsenenalter. Das ist einfach die American Joint Cancer Clinical Society Einteilung, die jeder Onkologe kennt. Und von denen ausgehend haben wir nun in den letzten 15 Jahren geforscht und gemacht und getan. Und eigentlich will ich Sie heute nur informieren, wie der jetzige Update ist, den ich in Wien vorstellen konnte, letztes Jahr auf dem ECO-ESMO unter der Leitung von Professor Zielinski, der zurzeit im ESMO-Kongress in Kopenhagen ist und eigentlich der Präsident dieses Kongresses war. Das war ein Late-Breaking-Abstract, wo wir im Gegensatz zu der oberen Publikation in Lancet Oncology nun auch zeigen konnten, wie nach 11 Jahren die Situation Follow-up aussieht. Und was ich jetzt natürlich im Einzelnen nicht machen kann, ist, dass ich Sie durch dieses Protokoll im Einzelnen führe. Was im Grunde genommen nur für Sie wichtig ist, ist, dass wir eine Neoadjuvante, also nach dem Aufnahme des Patienten ins Protokoll, eine Chemotherapie machen, die 4 Zyklen beinhaltet. Und jetzt kommt der goldene Punkt, der wichtigste Punkt. Beide Arme werden gleich behandelt, was die Chemotherapie angeht, aber sie geben in dem einen Arm die Hyperthermie dazu. Das heißt, sie haben also wirklich das Inkrement der Hyperthermie, testen sie. Und wenn der Pointer hier noch ein bisschen arbeitet, das tut er nicht, doch, dann machen wir einen Response nach 4 Zyklen, schauen nach, wie spricht der Tumor in beiden Armen an. Und dann kommt die klassische lokale Therapie, das heißt die chirurgische Resektion, die Radiotherapie und dann gibt es hinterher nochmal 4 Zyklen. Das ist ein bisschen von den Kinderklinikern damals von mir abgeschaut worden. Ich meine, ich brauche nicht sagen, dass vor einer Phase 3 Studie, Phase 1, Phase 2 und so weiter, ist ja alles publiziert worden. Das war lange Arbeit, aber ich habe mich darauf verlassen, dass die Kinderkliniker eigentlich mit einem sehr langen Therapieprotokoll in der First-Line-Therapie, also in der Primärtherapie, diese Ergebnisse der Heilung erzielen konnten. Wir Erwachsenen-Onkologen haben eigentlich beim Weichteilsarkom das nicht bisher gemacht. Und das Zweite ist, ich rede ausschließlich über Primärtherapie. Im Gegensatz zu den Vorrednern ist Ihnen aufgefallen, dass viele über Rezidive und Rückfallquoten und so weiter berichten und dann die Hyperthermie sind. Mein Ziel war, dass wir in der Erstbehandlung uns präsentieren. Und jetzt sehen Sie, 341 Patienten wurden eingeschlossen und eigentlich, das ist wirklich gut für eine Phase 3, wer sich da auskennt, wir haben in beiden Armen eigentlich nur 4% und 3% exkludieren müssen, weil die Patienten einfach diese Therapie nie begonnen haben. Sie haben diese Randomisierung bekommen und haben dann gesagt, was, ich bin nicht in dem Hyperthermiearm, war überzeugt und dann werde ich gar nichts machen und Chemo alleine auch nicht, wenn sie in dem Arm waren, die wollten dann gleich operiert werden, dann ging das eben nicht, ja. Also im Grunde genommen sagen wir dann, die Dropout-Rate war sehr niedrig. Zweitens, man spricht von reifen Daten. Wenn man einen Median-Follow-up von 136 Monaten hat, dann sind die Daten reif, das sind 11 Jahre oder mehr. Und der Last Data Follow-up war Dezember 2014. Also ich habe Ihnen ja gesagt, letztes Jahr dann im November oder wann es war, Oktober in Wien, Vorstellung der Daten. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nur in einem Blick sehen Sie, dass die wesentlichen Punkte in den beiden Gruppen, egal was Sie nehmen, natürlich statistisch keinen Unterschied gab, aber auch erfasst wurden. Wichtig ist, dass Sie an all diesen Faktoren, ob das jetzt der Primärtumor war, ob das ein Recurrent-Tumor, ob er anoperiert war, ineffektiv, ob die Größe verglichen wurde. Aber auf einen Punkt möchte ich doch eingehen. In der Staging-Tabelle haben Sie gesehen, größer 5 cm ist dann Stage 3. Was wir natürlich hier haben, ist Median 11 cm. Dieses hier, irgendwo steht es da, Median 11 cm, 11 cm. Das ist die durchschnittliche, aber wenn Sie die gruppieren, die beiden Gruppen, der Mittelwert der Größe des Tumors, extrem große Tumoren. Ja? Also die haben uns natürlich für die Studie nicht die einfachen, leicht zu operierenden oder behandelnden Fälle geschickt, das waren die extrem lokal fortgeschritten. Das, und die Pathologie, die klassischen Histologien, die man kennt. So, und jetzt kommt immer die Frage, aha, Sie machen eine neoadjuvante Chemotherapie, dann haben Sie ja den Standard Lokaltherapie in beiden Armen gemacht, war der vielleicht unterschiedlich? Und wenn Sie da durchgehen, dann sehen Sie, dass bei den 162 Patienten, die wir in dem einen Arm mit Hyperthermie, nackt steht für neoadjuvante Chemotherapie, und in den anderen Arm haben wir 100 definitive Surgery, 101 im anderen Arm, es waren aber unterschiedliche Patienten. Aber wichtig ist die Zahl, 91% der Patienten wurden chirurgisch best versorgt. Die Studie waren 7 Zentren, muss ich sagen, internationalen Zentren, die alle sehr gut in der Lokaltherapie ausgestattet worden. Also Surgical Resection ähnlich. Der Radiotherapeut, der im Raum sitzt, der wird sagen, was 65% und 63% Radiotherapie, wieso denn das? Und da ist es eben so, dass die Tumoren zum großen Teil ja voroperiert dann waren im Rahmen der Studie, abdominell. Und wir haben zum damaligen Zeitpunkt nur postoperative Bestrahlung gemacht. Es gab keine präoperative. Diese Ansätze, die momentan in Studien verfolgt werden. Klassisch war die postoperative Bestrahlung. Die ist aber beim abdominellen und retroperitonealen Tumor nicht möglich nach der Operation, in den meisten Fällen. Also sind die nicht bestrahlt worden. Aber Sie sehen auch hier, die Fragen kann man nachher diskutieren, das Vergleich. So, und jetzt die erste, der primäre Endpunkt. Jetzt nicht die Daten aus dem Lancet Oncology. Das war nach 3 Jahren, sondern jetzt nach 11 Jahren. Und man sieht, dass der Hazard, wie wir sagen, das Risiko, dass der Patient lokal eine Progression hat oder stirbt. Beide Punkte gehen da ein. Hochsignifikant sich unterscheidet, wenn der Patient eben die Hyperthermie hat, hier in dieser neoadjuvanten Chemo. Komisch, das hat nicht hin. So, und diese neoadjuvante Chemo mit regionaler Hyperthermie oder eben in dem anderen Arm der blaue alleine. So, und dann sehen Sie auch die Events, die unten rechts angegeben sind. Also dieser Endpunkt, der primäre Endpunkt ist geblieben, wie wir, also hochsignifikant zugunsten der Hyperthermie. Und dann hat man natürlich zum ersten Mal jetzt nachgeschaut, das wird jetzt in neu, das sind Daten, die sind nicht publiziert. Wir haben natürlich gesagt, ist es in beiden Extremitäten, die Sarkome können ja an den beiden Armen sein, oder sind diese riesen Tumoren im Bauch unterschiedlich? Nein, diese Local Progression Free Survival ist in beiden Gruppen. Das ist neu. Der Hazard, ähnlich wie in der Gesamtgruppe, natürlich aufgrund der kleineren Fallzahl, können Sie keinen Lockring-Test mehr machen. Jetzt kommt Overall Survival. Und das ist natürlich der Golden Standard, den es überhaupt bisher nicht gab. Das heißt, es ist die erste Studie zur Chemotherapie Hyperthermie, systemisch, prospektiv, randomisiert, weltweit, die einen Overall Survival Benefit bringt. Ich rede nicht von regionaler und intraperitonealer Chemo und ich rede auch nicht von anderen Verfahren, sondern ich rede von einer prospektiven Studie in dieser Art. Und das hat uns selber verblüfft, denn das kann man ja eigentlich nicht verstehen. Und deswegen nachher mein zweiter Teil des Vortrags. Wie soll eine lokoregionale Therapie Overall Survival? War auch nicht unser primärer Endpunkt, aber es ist eben rausgekommen. Das heißt, wir haben ganz eindeutig jetzt einen signifikanten Vorteil. Und einen ganz kleinen Punkt möchte ich machen, bitte schauen Sie auf die Kurven. Das wird nachher ganz spannend, wenn ich die Zeit noch habe dazu. Die küssen sich. Und dieses Kissing-Phänomen werde ich Ihnen nachher erklären, dieses Late Divergence of Survival Curves, was heute sehr stark diskutiert wird. So, dann haben wir natürlich geschaut, das ist der Forest-Plot, den wir damals für die Local Progression haben, den haben wir jetzt für Overall Survival gemacht. Wichtig für Sie, was zu verstehen ist, dass alles, was rot ist und links von diesem Hazard-Strich, der runtergeht, ist, allgemeinverständlich, ist in favor für die Hyperthermie zur Neoadjuvant-Chemo und alles, was rechts von dem Strich wäre, wäre kein Effekt der Hyperthermie. Und Sie sehen, dass eigentlich in allen Punkten, die wir untersucht haben, in diesem Fall univariat, das ist so, ich zeige Ihnen gleich das Multivariat, dann sehen Sie, dass also alle Gruppen und Subgruppen profitieren. Und wenn Sie dann schauen, Multivariat, dann wird sogar das P von der NAC alone, das heißt wieder Neoadjuvant-Chemotherapie alleine und die Chemotherapie mit Hyperthermie, haben es plötzlich 0,024, es wird sogar noch besser. Und wenn Sie dann schauen, ob Ihre Gruppen auch wirklich sauber sind, also in Bezug auf Weichteilsarkome, dann sehen Sie Grade, das ist gerade das Grading, der wichtigste prognostische Faktor, und die Tumorgröße. Und wenn Sie ganz hinten schauen, da sehen Sie, waren die wichtigsten anderen hochsignifikanten Todesbestimmungen insofern für die Overall Survival. Also das heißt, wir haben ein vollkommen der Weltliteratur entsprechendes Krankengut. Wir können zeigen, dass die Hyperthermie mit der Neoadjuvanten das Gesamtüberleben verbessert, signifikant, und dass die prognostischen Merkmale erhalten bleiben. Wir haben es nicht mit komischen anderen Weichteilsarkomen zu tun. Und jetzt kommt was Interessantes. Wir haben natürlich geschaut, ob auch der Overall Survival für die Extremitäten und Nicht-Extremitäten gilt. Und wieder, das wussten wir nicht, das ist auch noch nicht publiziert, dass diese Untergruppen im Overall Survival auch beide immer diesen Overall Survival-Effekt zeigen. Das heißt also, der Hazard wird deutlich, das Risiko zu sterben bei Extremitätensarkomen oder bei Bauchtumoren, abdominellen Tumoren, bleibt erhalten. Und jetzt kommt vielleicht für den Abend Überleitung für die anderen Teil des Vortrags, diese Immunologie, die wichtigste Abbildung. Sie sehen Distance Disease, was heißt das? Also der Patient stirbt oder er stirbt an Metastasen. Und umgekehrt können Sie sagen, der Patient stirbt nicht, er bleibt am Leben, oder er hat ohne Metastasen bleibt am Leben. Das ist dieses Distance Disease Resurvival. Und jetzt sehen Sie, dass die Extremitätentumoren eindeutig diesen Unterschied haben und die anderen, die Non-Extremity, nicht. Jetzt muss man wissen, dass diese abdominellen Tumoren nach unserem heutigen Stand des Wissens weltweit mit oder ohne Metastasen an dem lokalen Progress sterben. Die haben einen großen 17, 20 cm großen Tumor im Bauch, der wächst weiter und der Patient stirbt, ob er jetzt Metastasen hat, er stirbt nicht an den Metastasen. Der Extremitätentumor, der stirbt immer an den Metastasen, cum grano salis, weil wenn der Tumor lokal irgendwie weiter wächst, wird der Arm amputiert oder das Bein exartikuliert. Das heißt, man würde lokal radikal vorgehen. Das heißt, diese Gruppe hat tatsächlich Fernmetastasen. So, und jetzt kommen natürlich die Conclusions von der Phase 3. Ja, wenn ich dann, wie Rüdiger Wesolowski zeigt, nicht nur in vitro, sondern in der Klinik Chemotherapie mache und gebe das Inkrement Hyperthermie dazu, habe ich zum ersten Mal ganz klar den Nachweis Overall Survival Benefit. In dieser Rare Disease, selten Erkrankung des Hochrisiko-Weichteilsarkoms, ist für uns das Standard. Wir machen nicht eine Studienprotokollbehandlung, wir machen eine Behandlung primär außerhalb jeder Studie, ist unsere Regelversorgung. Wir können nachher darüber unterhalten, wie und warum. Aber der letzte Punkt, auf den möchte ich jetzt doch noch eingehen, das ist dieser immunologische Aspekt. Und da ist es nun so, wenn Sie eine Therapie machen wie die Radiotherapie und Sie machen die Therapie bei einem Maus, die immunkompetent ist oder nicht immunkompetent, dann können Sie dieselbe Therapie machen und können machen, was Sie wollen. Die Maus stirbt, wenn sie keine Immunkompetenz besitzt. Das war so der erste 2008 in Cancer Research publizierte Hinweis, dass man sagt, aha, da ist was. Und jetzt haben wir die Hallmarks auf Hyperthermia, das ist ja eigentlich der Titel gewesen meines Vortrags, haben wir mal zusammengefasst. Ja? Und was Sie da sehen, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein, die Hyperthermie ist nicht irgendwo eine Wirkung am Tumor, die die Chemotherapie verstärkt. Das ist nicht eine Wirkung am Tumor, die die Strahlentherapie verstärkt. Das ist die Nummer 6. Das ist es, das macht's. Aber es macht 1, 2, 3, 4, 5 andere Dinge auch. Das heißt, wir haben eine Behandlungsmethode, die in verschiedensten Weise gleichzeitig oder hintereinander oder versetzt wirkt. Und auf was ich jetzt eingehen will, ist die Evidenz der Modulating Immune Response.
Und wenn Sie mal den Cancer Immunity Cycle anschauen von Ira Mellmann, die war die Senior Autorin von diesem Doppelpaper in Immunity, hervorragend, ich habe das ein bisschen modified. Da sehen Sie jetzt, dass hier das Grundgerüst war von ihr, diese ganze Darstellung, gibt es ja verschiedenste Abformen in dieser Form. Und ich habe jetzt frecherweise einmal hingeschrieben, Heat, ja, und warum? Wir wissen ganz genau, dass Heat Tumorzellen zerstört, das haben wir heute lange gehört, und dass dadurch natürlich Proteine freigesetzt werden, Tumorantigene. Wir haben selber über diese Cross-Presentation publiziert im Journal of Immunology. Wir wissen ganz genau, wie das geht. Also hier kann Strahlentherapie und Chemotherapie und Hyperthermie sich miteinander die Hände reichen. Was ganz entscheidend ist, ich komme gleich drauf, ist hier, dass die Checkpoint-Inhibitor Ipilimumab eingesetzt werden, weltweit mit ersten immunologischen Erfolgen, die die im Lymphknoten Präsentierung und Blockade des Immunsystems deblockiert. Das ist dieses Ipilimumab. Und dann kommt eine Blackbox, die ist für mich ganz wichtig, da habe ich jetzt Heat hingeschrieben, da muss ich natürlich was beweisen, warum. Wie die Zellen dahin kommen zum Tumor, ist vollkommen offen. Kein einziger immunologischer Kollege auf dem ASCO zu 16 hat die Frage beantwortet, kann man Nivolumab und Ipilimumab, hier unten steht ja Nivolumab, wo es dann direkt an die Tumorzelle geht, wie geht denn das, dass die Zellen da in den Tumor reinkommen? Dieses ist im Moment die kritischste Frage für alle Immunologen. Wie kriege ich die tumorinfiltrierenden Zellen dahin? Ja? Und wie gesagt, Sensitizing to Radiation und Chemotherapie, der Tumorzell, der da unten steht, den haben Sie bei allen Methoden, den haben Sie mit der Strahlentherapie, mit der Chemo und in der Kombination natürlich noch viel besser. Also um den geht es jetzt nicht. Aber es geht zum Beispiel um eine Immunity, wie kann man durch eine lokale Hyperthermie erklären, dass überhaupt eine Immunologie auftritt. Da hat unsere Arbeitsgruppe in München jahrelang gearbeitet, unter anderem die Gabi Multhoff, die jetzt heute nicht kommen konnte. Aber wir haben hier mal zusammengefasst, alles was da ist, da gibt es Tumor an der Zelle, eine Hyperthermie, das ist jetzt präklinisch wohlgemerkt, ich komme auf die Klinik gleich. Und dann haben Sie diese Heat-Shock-Protein-Induktion, die wird freigesetzt, die entsprechenden Antigene des Tumors werden von den Heat-Shock-Proteinen geschnappt, werden cross-präsentiert, wie wir sagen, den dendritischen Zellen, das haben wir heute schon mal besprochen, T-Zellen werden aktiviert und die gehen wieder an den Tumor. Das ist der adaptive T-Zellschleife. Und daneben haben wir eine Innate Immunity, denn diese HSP70 können wir, das ist auch gut publiziert, direkt die Nature Killer-Zellen, also die NK-Zellen aktivieren. Wir haben also präklinisch eine Immunsituation, die für die Hyperthermie gut belegt ist. Wie schaut es bei den Weichteilsarkomen aus? Ganz neuerdings haben wir eine Arbeit, dass tatsächlich bei den Patienten Stage 3, die wir behandelt haben, die Patienten gegenüber Nierenzellkarzinom, das ist diese Achse, oder Healthy Volunteers, also Normalpersonen, haben wir gut hier zeigen können, dass die von Anfang an die Weichteilsarkome, Soft Tissue Sarkome, einen Innate Immunity Defekt haben. Also vor dem Behandeln überhaupt ist die Gruppe, die wir behandeln, immundefizient. Und ich habe Ihnen auf dem ersten Bild gezeigt, da können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie einen inkompetenten Patienten haben, kommen Sie mit einer Immuntherapie nicht weiter. Warum ist das jetzt wichtig für uns? Wenn wir den Immun-Checkpoint-Blockade in Cancer Therapy anschauen, habe ich noch 2-3 Minuten? Ja? Dann ist es so, dass diese zytotoxischen T-Zellen in dem Lymphknoten blockiert werden, ohne jetzt aufs Einzelne einzugehen. Die dendritischen Zellen nehmen die Antigene auf, präsentieren sie der T-Zelle und wenn sie das nicht könnten über diesen T-Zell-Rezeptor, der das erkennt, hier ist er, dann würde diese ganze Aktivierung der T-Zelle nicht stattfinden. Sie braucht noch ein kostimulatives Signal, das ist das B7. Aber jetzt kommt was Interessantes. Weil sonst eine überschießende Reaktion kommt, ist physiologisch, dass diese T-Zelle einen Rezeptor aufbaut, der heißt CTLA-4, der wird da aufgebaut und blockiert plötzlich diesen Vorgang und dadurch wird diese Zelle abgeschaltet. Also ein sehr wichtiger physiologischer Vorgang. Im Tumorgeschehen wird natürlich dieses, wenn das CTLA-4 vermehrt exprimiert wird, wird das Immunsystem im Lymphknoten und in der Großpräsentierung blockieren. Wollen wir nicht. In der Peripherie am Tumor direkt wissen wir heute, Sie sehen, dass das von anderen Arbeitsgruppen so gefunden wurde, wissen wir, dass der Tumor Liganden exprimiert, die heißen PD-L1 und das an der T-Zelle PD1 liegt und dass dieser ganze Vorgang der Aktivierung hier durch diese Tumor-Editing, also dass der Tumor sich auf diese T-Zellen einstellt, der will ja weiter, der will ja aggressiv loslegen, der muss sich dem Immunsystem entziehen. Also macht er PD-L1-Liganden und die schalten diesen PD-1-Rezeptor interagieren und schalten die T-Zelle peripher am Tumor ab. Das heißt, wir wissen heute, dass der Tumor in der Lage ist, das Immunsystem zu blockieren. Das ist das, was wir in den letzten 3-4 Jahren jetzt gelernt haben. Durch die deblockierenden Medikamente, Nivolumab, Pembrolizumab oder Ipilimumab, haben wir plötzlich Zulassungsstudien. New England Journal of Medicine. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Sarkom. Schauen Sie sich mal die Kurve an. Die oberste und die unterste war die Zulassungsstudie in England für diese Substanz Ipilimumab, die ich Ihnen erzählt habe. Wissen Sie, was hier los ist? Kissing. Hier, Kissing Survival Curves. Und ich kann nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber der Nivolumab und Ipilimumab, Kissing. Ja, und was Sie vorher gesehen haben, war, was haben wir gelernt von den Immuntherapien? Es gibt heute überhaupt keine Studie der Immuntherapie, die nicht ein Late Divergence of Survival Curves zeigt. Das heißt, sie machen am Anfang einen Effekt zur Zeitpunkt der Therapie und die Onkologen sind erstaunt. Es dauert 14 Monate, 16 Monate, 18 Monate, bis der Survival-Effekt kommt. Early Action, Late Benefit, das ist das Modell, was die Onkologen zurzeit machen. Und jetzt schauen Sie mal unseren an. Jetzt haben wir das durchgerechnet. Wir haben mal gesagt, aha, das ist also jetzt die Overall Survival Curve, die wir da haben, wunderschön. Hier ist es Kissing nach 14 Monaten. Jetzt berechnen wir mal, was ist denn hier los nach einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren. Und hier sind die Daten. Am Anfang haben Sie nach einem Jahr Landmark, das nennt man Fixed Time Point Analysis, die muss man machen. Nach einem Jahr ist der P-Value, muss ich dazu sagen, alles was unter 0,05 ist signifikant oder ab 0,05 ist signifikant. Im ersten Jahr ist überhaupt nichts, da ist 0,5, das ist gar nichts. Da müssen 50 Schwarze und Weiß, also 100 Weiße zur Tür reinkommen, 50 sind aber leider schwarz. So kann man sich das schön erklären. So, und bei einer P-Value von 0,11 sind es von 100 Weißen 11 noch schwarz. Und plötzlich sind es nach unserem internationalen Standard von 100 nur noch 5. Das heißt, die Signifikanz im Überleben geht nach 3 Jahren erst los. Das ist genau das, was ich sage, und das ist das, was die Immuntherapie findet. So, und jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommt natürlich eine Evidenz. Das ist jetzt eine Behauptung, das ist Hypothese. Machen wir eine Immunologie in unserer Studie? Ja, die Antwort liegt hier. Zumindest haben wir einen jetzt guten Hinweis. Wenn wir die tumorinfiltrierenden Lymphozyten, das sind die, die auf dem Cancer Immunity Cycle da oben waren, wo ich Heat hingeschrieben habe, wenn wir die an 109 Patienten, die in der Studie behandelt wurden, haben wir 137 waren es etwa Biopsien gehabt. Und dann haben wir auf einem damaligen Kongress inzwischen nur als Abstrakt publiziert, haben wir zeigen können, dass nach der Behandlung mit Hyperthermie in diesen Pre- und Post-Treatment-Biopsien am Tumor, der so behandelt wird, gehen die Lymphozyten hoch und wenn Sie die in den nicht gepaarten, haben Sie mit der Chemo allein keinen derartigen Anstieg, das war der Mittelwert von allen. So, wenn Sie aber bei gleich gepaarten Patienten schauen, dann war mit der Chemotherapie alleine immerhin auch ein Effekt. Aber für uns trotzdem war wichtig, hier zu zeigen, dass Post-Treatment bei den Gepaarten die Steigung dieser Linie und dieser Linie in etwa gleich ist. Das heißt, wir haben zumindest einen Hinweis, dass durch diese Hyperthermie und Chemotherapie die tumorinfiltrierenden Lymphozyten zunehmen. Hat das eine Relevanz? Das zeige ich Ihnen im Overall Survival nicht, weil das jetzt gerade zusammengestellt wird, aber hochinteressant ist. Aber ich kann es Ihnen zeigen, das Local Progression und fürs Disease-Free Survival, das ist die Kurve mit High-Tilts im Tumor, das ist die Kurve mit Low-Tilts im Tumor. High-Tilts, Low-Tilts. Also signifikant, prognostisch wichtig, wie die tumorinfiltrierten Lymphozyten aussehen für das Outcome des Patienten. Ich fasse zusammen. Die Conclusions für die Immunological Aspekt sind, die Late Divergence of Survival Curves, also dieses lange Auseinandergehen, zeigt eigentlich einen Hinweis auf alle immuntherapeutischen Trials. Durch diese Fixed-Time-Point-Analyse konnten wir zeigen, dass der Hazard immer besser wird, wenn Sie 2-3 Jahre warten. Wir glauben, genügend Evidenz zu haben, dass diese Heat-Stress-Response-Mechanismen eine Rolle spielen in der Klinik. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ja, hören Sie, wenn wir ein Nivolumab und ein Ipilimumab haben an ganz bestimmten Punkten und die wissen nicht, wie das zum Tumor geht, dann wissen wir, wie wir es vielleicht machen können. Die Zukunft sieht aus, dass wir einen Checkpoint-Inhibitor mit Hyperthermie kombinieren. Das müssen wir in die Öffentlichkeit bringen, dass wir zumindest Grundlagen haben. Wenn wir Hyperthermie und Checkpoint-Inhibitoren einsetzen, betreten wir Neuland. Dann wird die Hyperthermie ein vollkommen neuer Grund Feste bekommen, weil die Leute, die sich momentan mit Cancer Immunology beschäftigen, genau an diesem Punkt festlegen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.